Ich war vor, es sind schon 15 Jahre her, 18 Jahre, auf einer politischen Reise durch Ostafrika. Wir haben verschiedene Staaten Ostafrikas besucht und eine ganze Reihe interessante, auch politische Gespräche geführt. Und natürlich, wenn man durch Ostafrika reist, ist Äthiopien ein Land, in das man fliegen wird, wo man vorbeifahren wird. Und als ich heute über diese Predigt nachdachte, dachte ich mir, sowas habe ich schon mal erlebt, nämlich in Äthiopien, in Addis Abeba, als ich aus dem Flughafen rauskam. Das, was mich an Äthiopien damals persönlich total schockiert hat, und ich war darauf nicht vorbereitet, es hat mir niemand erzählt, dass das so sein wird, war die entsetzliche Armut, aber auch nicht nur die entsetzliche Armut, sondern das entsetzliche Elend, das mir da entgegenkam. Also diese elenden Menschen, und ich habe bis heute dieses Bild vor Augen von zwei total verkrüppelten Menschen, die auf Rollbrettern ankamen. Also ihr kennt vom Umzug vielleicht so ein Rollbrett, wo so vier Rollen drunter sind, wo man schwere Sachen mit transportieren kann. So ein Rollbrett hatten sie, um sich überhaupt fortzubewegen. Und du hast eigentlich nur den Kopf, den Oberkörper, die Arme gesehen, und ansonsten war da Rollbrett. Und das war für mich, der ich das überhaupt nicht erwartet habe. Du kommst aus diesem tollen Flughafen da raus und plötzlich bist du konfrontiert mit diesem Elend, hat mich total schockiert. Bis heute eigentlich bewegt, total schockiert. Aber, und das würde dich auch schockieren, wenn jetzt jemand praktisch so hier reinrollen würde. Würdest du sagen, um Gottes Willen, armer Mensch, wie können wir dir helfen? Aber Tatsache ist, dass heute unter uns tatsächlich solche Menschen sitzen. Die kommen zwar nicht auf einem Rollbrett dahergerollt, die kommen schon noch aufrecht durch die Tür, auf zwei Beinen und so. Und wenn du sie fragst, wie geht's dir, dann sagen sie, danke, gut. Eigentlich müssten sie sagen, nee, mir geht's nicht gut, mir geht's schon sehr lange nicht gut und ich brauche Hilfe. Oder ich kann jetzt gerade nicht darüber reden, irgendwann vielleicht später kann ich darüber reden. Das heißt, wir gehen immer davon aus, wenn jemand körperlich unversehrt ist, dann ist es ihm nicht Elend zumute. Und wenn jemand körperlich versehrt ist oder so versehrt ist, wie ich es dort erlebt habe, dann geht es ihm richtig schlecht. Aber oft ist gerade das Gegenteil der Fall. Gerade die Menschen, denen es körperlich sehr schlecht geht, also aus unserer Perspektive, die sind oft fröhlich. Die sind oft gar nicht so schlecht drauf, wie wir denken. Und die Menschen, von denen wir denken, ja, denen muss es ja gut gehen, hat eine tolle Familie, schöne Arbeit, wohnt schön und so weiter, hat warm zu Hause, alles geht schlecht. Und so einem Menschen werden wir jetzt gleich begegnen in einem dritten Bericht, den uns Johannes aufgeschrieben hat. Ihr erinnert euch, diese Serie heißt, wie heißt die Serie? Der Augenzeuge, Johannes und der Rabbi von Nazareth. Und der Augenzeuge heißt diese Serie deshalb, weil Johannes uns ein Buch hinterlassen hat, wo er gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ihr müsst das von mir hören und ich sage euch, das, was ich da aufschreibe, das habe ich selbst erlebt. Ich bin Augenzeuge, ich war daneben gestanden. Ich habe nicht so, wie mir es erzählt wurde, gerade von letzten Sonntag von einem Menschen, der oftmals auf Augenzeuge herabsieht, weil die Augenzeugen nur den Knall gehört haben. Sie sind sozusagen Knallzeuge in einem Autounfall und haben nicht wirklich erlebt, was da im Einzelnen passiert ist. Das ist bei Johannes ganz anders gewesen. Der war kein Knallzeuge, sondern der war daneben gestanden und hat das erlebt, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Und er schreibt uns dieses Buch auf und es wird uns bis Ostern begleiten. Und er sagt, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger. Und da meint er sich natürlich mit. Also später schreibt er auch der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Eine andere Form für ich, mich. Ich bin das, der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Noch viele andere Zeichen, durch die er seine Macht bewies, aber die habe ich euch nicht alle aufgeschrieben. Weil manches ist auch redundant, also wiederholt sich ständig, es ist immer dasselbe, es sind immer wieder dieselben Menschen, immer mit denselben Problemen. Und Jesus hat natürlich all diesen Menschen in besonderer Weise sehr persönlich gedient. Aber ich schreibe euch mal 7 Ereignisse auf, die besonders typisch sind für Jesus, die charakteristisch sind, die eigentlich alles abdecken. 7 ist die vollkommene Zahl. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und zwar, dass Jesus der ist, der er sagt, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Auferstandene ist. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also es ist uns nichts Geringeres verheißen als Leben. Und zwar Leben, das wir dann haben sollen. Nicht Leben, das uns durch die Finger zerrinnt, Leben, das, dem wir nacheilen, das, wo wir sagen, ach, wäre schön, sondern so wie du auch andere Dinge hast und besitzt, dieses Leben hast. Du sollst an ihn glauben und durch den Glauben sollst du dieses Leben haben. Nun, wir sind jetzt im 5. Kapitel des Johannesevangeliums und da berichtet uns Johannes folgende Geschichte. Ich habe schon letzten Sonntag ein bisschen darüber geredet, weil sie natürlich auch mit der letzten Geschichte zusammenhängt, die wir betrachtet haben. Und die letzte Geschichte hängt wieder mit der ersten Geschichte zusammen. Also es zieht sich wie so eine Perlenkette, wie so ein roter Faden durch das Johannesevangelium. Wenn du möchtest, nimm dir das Johannesevangelium, nimm die Fastenzeit dazu, um das Johannesevangelium zu lesen. Du wirst mega gesegnet sein und lies es nicht einfach nur, sondern beginne etwas drüber nachzudenken. Versuch dir vorzustellen, versuch dir Bilder in den Kopf zu bekommen. Versuch dir einfach mal so vorzustellen, wie könnte das gewesen sein, als wenn du Regisseur wärst und jetzt einen Film machen solltest. Wie war das damals? Was fühle ich? Was rieche ich? Was erlebe ich? Was sehe ich? Also Johannes steigt ein und sagt, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf zu diesem Fest. Und dann sagt Johannes, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Also Teichanlage könnt ihr euch vorstellen, also vielleicht ein Freibad, Schwimmbad. Und um dieses Schwimmbad herum gibt es 5 Säulenhallen. Also eine richtig, richtig große Anlage in meiner Vorstellung. Richtig große Anlage mit Säulen und Dach darüber und eben diesem Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda. Gibt es wirklich, ist ausgegraben worden, also auch das ist bewiesen, diesen Teich Bethesda, gab es wirklich, diese Säulenhalle gab es wirklich. Und diese Säulenhalle, das war jetzt was Besonderes, diese 5 Säulenhallen, denn in diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. Es war so eine Art Siechhaus oder Krankenhaus oder ich weiß gar nicht, was man sagen soll, weil da ist ja kein Arzt gewesen, der ihnen geholfen hat, keine Krankenschwester, nichts. Das war einfach so ein Sammelort von Menschen, denen es richtig schlecht ging. Und du erinnerst dich, wenn du sagst, Mensch, damals war alles besser, zu der Zeit gab es zum Beispiel keine Schmerzmittel. Es gab auch ganz wenig Medizin, aber es gab vor allen Dingen auch keine Schmerzmittel und es gab auch sonst nicht viel. Das heißt also auch, alles andere, was du so erleben konntest damals, war furchtbar. Gut, man konnte Wunden ein bisschen desinfizieren und so, aber das war auch schon fast alles, was es so gab. Also, jetzt stellen wir uns vor, eine überwältigende Anzahl von richtig kranken, kaputten, fertigen Leuten, die sich teilweise nicht helfen konnten. Der Blinde, der wusste nicht, wo er hinläuft, der Gelähmte, Verkrüppelte. Solche Leute waren da alle gelegen, überall, weil in diesen 5 Säulenhallen waren diese ganzen vielen Menschen gelegen. Hast du das Bild vor Augen? Also es ist viel schockierender, als ich aus dem Flughafen von Addis Abeba rauskam. Da waren schöne Autos geparkt und da waren viele Geschäftsleute unterwegs. Da waren nur ein paar wenige von diesen Menschen, die hier beschrieben werden. Unter ihnen war ein Mann, der seit 30 Jahre krank war. Auch diese Zahl ist fast unvorstellbar, vor allen Dingen für die, die noch nicht 38 sind. Ja, die denken, dass sie mit 20 schon richtig alt sind und mit 30 schon in die Midlife-Crisis geraten. Bei 38 ist dann praktisch schon fast das Ende. Ja. 38 Jahre ist dieser Mann in dieser Situation. 38 Jahre. Wir wissen nicht, wie alt er ist jetzt, als Jesus ihm begegnen wird. Aber wir wissen, dass er von dieser Zeit, die er gelebt hat, 38 Jahre seines Lebens krank war. Und ich schätze mal, die meiste Zeit seines Lebens. Vielleicht war er 20 Jahre gesund und dann ist es irgendwie passiert. Wir wissen es nicht. Oder ist er 38 Jahre alt? Wir wissen es nicht. Aber diese Zahl schockiert mich, weil 38 Jahre ist schon sehr, 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 sehr lange. 38 Jahre ist der Mann krank. Gelähmt. Kann sich nicht helfen. Und es kamen bestimmt in der Zeit viele vorbei, die irgendwie dachten, sie können sich irgendwie hier aufblasen oder irgendwie ihm helfen und haben ihm alles Mögliche erzählt und haben ihm gesagt, du müsstest, wenn du dich nur so rumdrehen würdest, dann, wir haben einen neuen Trick rausbekommen, dann wird es dir besser. Oder, und dann kamen wieder andere vorbei, die haben gesagt, nein, du musst dich anders rumdrehen, dann wird es dir gut werden. Und dann kommt der Nächste vorbei und sagt, wenn du auf einem Bein lang genug stehst, dann wird es dir gut werden. Und verstehst du so? Also das kennen wir ja auch, uns geht schlecht und dann kommen irgendwelche Quackleute vorbei, die uns irgendwas erzählen, was wir machen müssen und wir denken, oh Gott, das habe ich vergessen und dieses Medikament und vielleicht fehlt mir das und vielleicht ist dies, vielleicht das. Oh, und dann irgendwie so 38 Jahre gehen ins Land und es wird aber nicht besser. Und jetzt tritt Jesus auf die Bildfläche. Und auch das musst du dir vorstellen. Wir wissen auch nicht, ob Jesus jetzt irgendjemanden sonst noch geheilt hat, aber stell dir das mal so vor, Jesus kommt jetzt durch diese ganzen kranken Leute, die da alle am Boden liegen, geht er jetzt da durch diese Säulenhalle und sieht diesen Mann da liegen. Und das Besondere ist, wenn du in der Bibel liest, da lag ein Mann oder ein Mensch und du erfährst seinen Namen nicht, dann hat das auch einen Grund, weil das bedeutet dann, da kannst du deinen Namen einsetzen. Das war ein Mensch wie du. Das war ein Mensch, der in seiner Situation verzweifelt ist. Das war ein Mensch, der sich nicht mehr helfen konnte, der alles Mögliche versucht hat, aber es wurde nicht besser. Das warst du. Das bist du. Deinen Namen kannst du da einsetzen. Und Jesus kam und sah ihn dort liegen. Und dann schaut er ihn so an und es ist ihm klar, dass er schon lange leidend war. Es hat sich in sein Gesicht eingefurcht, dass seine ganze Haltung war. Es war einfach nicht zu übersehen. Dieser Mann ist nicht eben krank geworden, sondern dieser Mann ist schon sehr, sehr, sehr lange krank. Er hat schon dieses Problem sehr lange. Ein Problem, das ihn lähmt. Ein Problem, das ihn lähmt, sein Leben zu leben. Ein Problem, das ihn lähmt, nach vorne zu kommen, weiterzugehen. Der bleibt da einfach hocken, kann sich nicht mehr rühren. Und vielleicht identifizierst du dich gerade auch mit diesem Menschen. Vielleicht bist du nicht 38 Jahre krank oder gelähmt. Vielleicht bist du nur 4 Jahre gelähmt oder 10 Jahre gelähmt oder keine Ahnung, wie lange du gelähmt bist. Aber vielleicht geht es dir genauso wie diesem Menschen, der du gelähmt bist. Du sitzt dort, dir geht schon lange schlecht und du kannst dich nicht rühren. Kannst auch nichts machen. Und dann fragt Jesus ihn eine bemerkenswerte Frage. Und das ist eine Frage, die wir nicht einfach so abtun sollten, weil wenn Jesus etwas fragt, dann hat das immer Sinn. Dieser Sinn erschließt sich uns nicht so unmittelbar vielleicht. Wir denken, ja, was ist das für eine doofe Frage? Ich muss sagen, in 40 Jahren Arbeit mit Menschen, nicht jeder will gesund werden. Nicht jeder will sein Verhalten ändern. Nicht jeder erkennt, dass er auf dem Weg in die Krankheit ist und will etwas ändern. Die meisten Leute wollen nichts ändern. Sie wollen es nicht. Schon letzten Sonntag davon gesprochen. Sie wollen es nicht. Und ich muss dann immer davor stehen und sagen, gut, ich muss es respektieren. Anfangs war ich so drauf, dass ich mir gedacht habe, oh, ich bin doch fähig und ich habe doch Möglichkeiten und so weiter. Ich möchte diesen Menschen helfen. Ich muss ihm helfen, es muss ihm doch geholfen werden. Inzwischen habe ich gelernt, nein, es muss ihm gar nicht geholfen werden. Wenn er nicht will, muss ich das respektieren. Sehr viel Lehrgeld bezahlt, als ich versuchte, Menschen zu helfen, denen nicht geholfen werden wollte. Allerdings, hier werden sie geholfen. Also wenn du hier herkommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird, groß. Aber die Voraussetzung, dass dir geholfen wird, ist eine in deinem Kopf. Willst du gesund werden? Willst du aufhören, so viel Alkohol zu trinken? Willst du aufhören, dich zu überfressen? Willst du aufhören zu rauchen? Willst du aufhören, dieses und jenes zu tun? Willst du das sein lassen? Willst du aufhören, schlecht zu reden? Willst du aufhören, schlecht zu denken? Willst du aufhören, dich zu zerstören, dich und deine Familie und dein Umfeld und alles drumherum wegen deiner Grantelei, wegen deiner Negativität, wegen deinem Gift, das du ausstreust? Willst du das überhaupt? Oder willst du einfach nur der Grattler sein, der du immer schon warst und ein bisschen religiöses Sahnehäubchen obendrauf? Willst du das? Und der Mann, der antwortet etwas ausweichend. Ich habe das letztes Mal sehr kritisch betrachtet und habe mir gesagt, der redet sich da raus. Der sagt, ja, würde schon gerne, aber du weißt, heute habe ich kein Auto und die Kinder haben schlecht geschlafen und dieses und das ist passiert und ich habe kein Geld und ich kann dies nicht und ich kann das nicht und so weiter. Da war ich jetzt letzten Sonntag ein bisschen hart mit diesem Mann. Vielleicht kann man das auch so sehen, dass dieser Mann einfach seine Hoffnung verloren hat. Dass er schon irgendwann mal wollte, aber jetzt nicht mehr will. Also oder mit anderen Worten sagt, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. Weil der Deal war der, die lagen dort alle und warteten darauf, dass sich dieses Wasser bewegt. Und sobald sich dieses Wasser bewegte, ist der Erste, der dann ins Wasser gesprungen ist, gesund geworden. Das war der Deal. Deswegen lagen die da alle überhaupt. Weil sie haben auf ihren Lottogewinn gehofft. Kommt im Übrigen auch nicht. Hör auf, Lotto zu spielen, du gewinnst nicht. Du wirst nicht gewinnen. Kann ich dir jetzt schon jetzt sagen. Lass es einfach sein, weil du dich wieder in so Fantasien hineinstößt, was du dann alles machen wirst mit deinem Lottogewinn. Dass du dann auch nicht tust. Du wirst es einfach ausgeben, weil du bist derselbe. Änderst dich nicht. So, aber sie haben auf diesen Lottogewinn gehofft und dieser Mann sagt, ha, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Ich, wenn ich jetzt gelähmter da gewesen wäre, dann hätte ich mir so einen Blinden geholt, der sieht zwar nichts, aber er kann ja tragen. Und dann hätte ich gesagt, du pass mal auf, ich sag dir, wo du lang gehen sollst. Und auf mein Zeichen, wenn sich das Wasser bewegt, packst du mich und bringst mich ins Wasser. Wir springen zusammen rein, wer als erstes ankommt, ist gesund. Entweder du oder ich. Deal, oder? So, man, es gibt Lösungen, wenn man will. Die Wikinger haben gesagt, wenn du keine Arme mehr hast, weil du sie im Krieg abgehackt bekommen hast, kannst du wenigstens noch Ausguck halten. So waren die drauf. Man kann auch eine positive Situation, man kann auch, will ich nur sagen, also die rumzunölen und zu sagen, das gilt hier nicht. Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Und wenn das Wasser sich bewegt, bin ich schon müde. Und ich habe es oft auch alleine versucht. Und ich musste immer erleben, dass wenn ich dann endlich am Wasser war, ist jemand schneller gewesen und ist vor mir hineingesprungen. Ich kann nicht mehr. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer hinein. Das ist genau unser Problem auch. Wenn wir dann merken, uns geht es nicht gut, dann versuchen wir es irgendwie alleine. Wir versuchen alleine irgendwie zurechtzukommen. Wir versuchen alleine uns irgendwie zu helfen, aber es hilft uns nichts. Willst du gesund werden? Fragt er ihn. Willst du gesund werden? Willst du das Leben haben, das Jesus dir verheißt? Willst du das Leben haben? Oder willst du nur ein Hobby nebenher betreiben und sagen, ja, es, irgendwie meine Oma, weißt du noch, die hat mir das Beten gelernt und ich feiere die Omas, die das Beten lernen und wir sind selbst Oma und Opa inzwischen und wir lehren unseren Enkelkindern das Beten, weil das ist das, woran sie sich dann erinnern. Aber es muss dein ganzes Leben ergreifen, begreifen, ergreifen. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dieses Wort steh auf ist ein starkes Wort. Das ist letztlich das Wort, das wir dann in Ostern hören werden, wo der Vater zum Sohn sagt, steh auf. Das ist das Wort, das du hörst, wenn du in der Taufe getauft wirst und du wirst begraben quasi sinnbildlich unter das Wasser und dann stehst du auf in ein neues Leben. Steh auf, wache auf, erhebe dich, werde lebendig. Erfahre die Kraft der Auferstehung, werde lebendig. Steh auf. Jesus, wirklich ist das alles, was du zu mir zu sagen hast? Ist das mein Problem, die Lösung meines Problems? Wenn ich jetzt ein Motivationsredner wäre und würde sagen, Leute, komm, lass uns aufstehen, dann würde das dir nicht viel helfen, weil du wärst vielleicht anfangs emotional mitgerissen und würdest vielleicht sogar sagen, stimmt, und stehst auf und lass uns jubeln und du stehst auf und jubelst und dann gehst du raus und denkst dir, ach, das war, jetzt habe ich mich ein bisschen zum Deppen gemacht. Viele Leute machen sich so zum Deppen mit diesem Selbstmotivationsding. Aber es ist ja nicht Selbstmotivation, sondern es ist ein Wort Jesu. Es ist Christus, der spricht. Es ist nicht irgendjemand, der redet. Es ist Jesus, der zu dir spricht. Der Sohn Gottes spricht zu dir und sagt, steh auf. Und wenn der Sohn Gottes sagt, steh auf, brauchst du nicht mehr sitzen zu bleiben. Du brauchst nicht mehr in deiner Misere zu hängen. Du kannst rausgehen. Das Gefängnis, die Tür ist offen. Du kannst einfach rausgehen. Du brauchst nicht mehr drin zu sitzen. Wach auf, erhebe dich, werde lebendig. Im selben Augenblick war der Mann gesund, nahm seine Matte und ging. Hat eigentlich genau das getan, was Jesus gesagt hat. Vielleicht war er auch ein bisschen schockiert, vielleicht war er etwas überwältigt. Vielleicht hat er gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe Kraft in meinen Beinen, ich kann aufstehen. Das ist ja verrückt. Nach 38 Jahren, wie muss man sich da fühlen? Wie muss man sich da fühlen, wenn du plötzlich nach 38 Jahren laufen kannst? Und Jesus war verschwunden. Jesus hat einfach mal sich verzogen. Was Jesus allerdings übersehen hat, und das ist natürlich ganz schlimm, es war Schabbat, als Jesus das gemacht hat. Oh, das war jetzt ein Hornissennest, in das er da hineingestochen hat. Also, dass der Mann 38 Jahre krank war und jetzt gesund war, war eigentlich nicht so das Problem und auch nicht so die Überraschung. Und da haben sie sich auch nicht hingehängt. Aber dass es Schabbat war, Sonntag war, um Gottes Willen, das darf nicht sein. Selbst du, Jesus, musst es doch wissen. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Hör mal, so nicht. Ja, du kannst jetzt nicht hier deine Matte tragen. Und oft sind wir so drauf, oft sind wir so kleinlich. Wir freuen uns nicht daran, dass dieser Mensch laufen kann. 38 Jahre war der gelähmt, jetzt kann er laufen, sondern wir ärgern uns daran, dass er eine Matte trägt, weil es Schabbat ist, weil es unser religiöses System zerstört, weil das nicht sein darf. Kann gar nicht sein, das kann gar nicht sein. Heute ist Schabbat und es ist dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Ich finde diese Geschichte so zum Schreien lustig. Du musst dir das einfach mal überlegen, so wenn du mit religiösen Menschen zu tun hast, die total abdrehen, wenn du irgendetwas machst, was ihre religiöse Empfindung berührt, was ihre Tradition nicht erlaubt. Und das ist 2023 noch ganz genauso. Es ist ein bisschen fast wie im Mittelalter. Unsere Tradition verbietet es. Und da merkst du, wenn du jetzt auf Kollisionskurs bist mit Gott, wenn du religiös unterwegs bist, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist. Dieser Mann im Übrigen wusste das auch nicht. Der wusste gar nicht, dass das Jesus war. Der war einfach irgendwie, ich weiß nicht, was in diesem Mann vorgegangen ist. Die fragen ihn nämlich nachher, die sagen, er sagt, Leute, es ist Schabbat, ja, und ich trage meine Matte. Oh, furchtbar, aber der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, ich soll meine Matte nehmen und gehen. Nee, das kann nicht sein. Wer ist denn dieser Mann? Wer ist denn dieser Mann? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Und sie, weißt du, die hängen sich an diese Matte. Die war bestimmt auch nicht so eine Isomatte, wie wir sie kennen, zum Aufblasen, wo du richtig bequem liegst, sondern es war eine kleine, schäbige Matte. Die hängen sich an diese Matte und übersehen, dass der Mann 38 Jahre krank war und jetzt laufen kann. Die hätten eigentlich alle rückwärts auf dem Umfallen, die müssten vor lauter Schreck umfallen und sagen, Gottes Willen, Gott ist unter uns. Stattdessen fragen sie, wer ist denn dieser Mann? Und das ist auch eine Frage, auf die du eine Antwort geben musst, wenn du das erleben möchtest, was dieser Mensch erlebt hat. Du musst eine Antwort auf diese Frage für dich geben. Wer ist dieser Mann? Ist das eine kleine Figur, die wir uns irgendwo hinnageln in die Ecke? Ist das etwas, was wir uns um den Hals hängen und hoffen, dass es uns Glück bringt? Wer ist dieser Mann? Oder ist das jemand, der in gar keine Kiste reinpasst, der in keine Schublade reinpasst, der einfach jeden Rahmen sprengt? Ist dieser Mann möglicherweise wirklich der, der er sagt, dass er der Christus ist? Der Geheilte jedenfalls wusste nicht, wer er war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht kommen Sie oder kommst du heute zum ersten Mal in diesen Gottesdienst und du weißt gar noch nicht so richtig, wer ist dieser Mann. Du kennst zwar schon, ich meine, das ist ja in Bayern fast unmöglich, an keinem Kreuz vorbeizukommen, an dem ein Jesus hängt. Also wer ist dieser Mensch? Also da musst du schon wirklich auf dem Mond leben, wenn du nicht weißt, mindestens wer das ist. Aber für dich beantwortet hast du die Frage deshalb immer noch nicht, wer ist dieser Mensch für mich? Und unsere Vision als Gemeinde ist, wir wollen so viele Menschen wie möglich in diese Beziehung zu diesem Christus bringen. Dass du eine Beziehung zu ihm hast. Und später, das ist noch eine kuriose Geschichte, später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist jetzt gesund. Und dann sagt er, ja, das stimmt, ich bin jetzt gesund. Und dann mit dem schmunzelnden Auge, sündige nicht mehr. Also er bezieht sich jetzt auf dieses, dass er diese Matte rumträgt und dass die sich alle daran hängen, dass er diese Matte trägt, sündige nicht mehr, dass dir nicht noch was Schlimmeres geschieht, als was du bisher durchgemacht hast. Was kann noch Schlimmeres passieren? Dieser Mann hat 38 Jahre praktisch gefühlt gar nichts gemacht. Konnte ja nichts machen, war einfach nur da gelegen. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Zum Beispiel, dass wir erfahren gleich, die Menschen, die das erleben, die sind nicht dankbar, dass Jesus den heilt. Die sind auch nicht begeistert über Jesus. Die freuen sich da gar nicht dran, sondern die sind so aufgebracht, die sind so wütend, die haben eine Mordswut und überlegen jetzt nicht, Jesus zu feiern, ihn anzubeten oder sowas, sondern sie überlegen, ihn umzubringen. Also so gesehen, was Schlimmeres passieren. Also Jesus schmunzelt, ich finde das so humorisch, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Du, wenn du anfängst, in eine Beziehung zu Jesus zu treten, und zu sagen, ich möchte dich kennenlernen, verliert Religion seine Macht über dich. Verliert Religion seine Macht über dich. Verliert auch die Angst, die damit verbunden ist, seine Macht über dich. Habe ich das schon mal gesagt? Also die Statistik, es gibt eine Erhebung von so einem Meinungsforschungsinstitut, da wurden repräsentativ in Bayern Menschen gefragt, warum sie noch Mitglied der Kirche sind. Warum, wenn sie doch die Leistung nicht abnehmen, nachdem sie kirchlich getraut sind, kommen sie nicht mehr, ihre Kinder werden noch getauft und dann aber nehmen sie die Leistung nicht ab. Warum sind sie noch Mitglied? Und ich fand es total bemerkenswert, weil die Mehrzahl der Leute mit 80%, weißt du, was sie geantwortet haben? Weil wir Angst haben, sonst nicht beerdigt zu werden. Deswegen sind wir noch in der Kirche. Ich sage nichts dagegen, dass du in der Kirche sein sollst. Du kannst gerne in der Kirche sein, selbstverständlich. Und keiner muss austreten und so weiter. Aber was auch gut ist, ist, dass du einfach mal anfängst nachzudenken. Dass du einfach mal überlegst, was ängstigt mich, was treibt mich und in welche Freiheit könnte ich hineinkommen. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Schabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ihr wisst, dass es die Gebote gibt, 10 Gebote, und da heißt es auch, du sollst den Schabbat heiligen, weil an dem 7. Tag hat Gott geruht. Dort sollen wir nicht arbeiten. Und jetzt sagt Jesus hier was ganz anderes. Er sagt, mein Vater hört nicht auf zu arbeiten. Und weil mein Vater nicht aufhört zu arbeiten, höre ich auch nicht auf zu arbeiten. Vor allen Dingen nicht am Schabbat. Und wenn du dann das Johannesevangelium liest oder auch die anderen Evangelien liest, Jesus hat immer Dinge am Schabbat getan und hat immer die Leute damit aufgeregt, weil sie gesagt haben, das darfst du nicht. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ich zeige euch, was mein Vater tut. Am Schabbat werden wir keine Fenster einbauen, wir werden keine Türen setzen, wir werden keine Straßen pflastern, wir werden keine Autos reparieren und sonst irgendetwas tun. Das werden wir am Schabbat nicht tun. Aber was ich am Schabbat tue, ist, dir zu helfen, dass du gesund wirst. Und wenn du dich fragst, warum solltest du in den Gottesdienst kommen? Also mich elektrisiert das, wenn ich da lese, dass der Vater am Schabbat wirken möchte bis heute. Und Jesus wirken möchte bis heute. Und du kannst hier in diesen Gottesdienst reinkommen und nicht nur die schöne Atmosphäre erleben und die tolle Musik und nachher den Kaffee und alles drum und dran, sondern du kannst eigentlich, wenn du das beginnst zu begreifen, und das ist das, was Jesus sagt, du kannst erwarten, dass Gott wirkt für dich. Das brachte sie noch mehr auf gegen ihn. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Schabbatvorschrift missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Wirst du auch gleich machen. Gleich werden wir, und wirst du, wenn du möchtest, beten, mein Vater, der du bist im Himmel. Du wirst Gott deinen Vater nennen. Und das ist auch unglaublich. Das ist so ein Wahnsinn, dass wir das überhaupt dürfen. Dass wir in diese Position gebracht werden, dass wir in diese Beziehung hinein eingeladen sind, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Damals wäre das ein Todesurteil gewesen. Wenn du gesagt hättest, Gott ist mein Vater, hätten die Leute dich direkt einfach gesteinigt und dann raus aus der Stadt geschleift und auf den Müllhaufen geworfen. Wir beten einfach, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und sind uns überhaupt nicht bewusst, was wir da sagen, was das überhaupt bedeutet, wie fantastisch das ist. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schlag das Johannesevangelium auf und sieh, was das Wort, das Fleisch wurde, gemacht hat. Schau hin, höre hin. Und auch heute, wenn du genau die Situation erlebst, dass du genau die Person bist, die so lange an diesem Problem, an diesem, an diesem Gefängnis, an dieser Last, an dieser Lähmung rumträgt und nicht frei werden kann. Du brauchst gar noch nicht wissen, wer Jesus ist. Du brauchst auch gar nicht irgendwie die Gedanken darüber machen, das hat dieser Mann auch nicht gemacht, ob er gesündigt hat, ob er vorher noch beichten musste, ob er überhaupt würdig ist und so. Das steht überhaupt gar nicht zur Diskussion. Die einzige Frage, die Jesus stellt, ist nicht, wann hast du das letzte Mal gesündigt und hast du gebeichtet, sondern die Frage ist, willst du gesund werden? Das ist die einzige Frage, auf die wir eine Antwort geben müssen. Ja, Herr, ich will gesund werden, ja. Dann sagt Jesus, steh auf. Jetzt machen wir es so, nachdem ihr jetzt hier alle sitzt, denkt einen Moment drüber nach, während der David so ein klein bisschen Klavier im Hintergrund spielt. Denk einfach drüber nach. Und wenn du dann sagst, ja Herr, auch, du musst ja auch gar nicht schlimm krank sein, es gibt auch kleine Probleme, die total nerven, und sagst, ja Herr, ja, ich will gesund werden, ich will, dann steh einfach auf. Nimm dir die Zeit, paar Minuten und dann steh einfach auf. Für den Ersten, der es macht, wird es ein bisschen Mut brauchen, aber alle anderen ziehen dann vielleicht nach. Steh auf und sag im persönlichen Gebet, ja Herr, ich steh auf, ich will gesund werden. Jesus, du bist derselbe, gerade jetzt hier, wie du damals warst in Bethesda. Und du siehst diese viele Not, die repräsentiert ist durch die Menschen, die hier aufstehen. Und Jesus, du erbarmst dich gerade jetzt. Und Jesus, du nimmst diese Lähmung weg. Du nimmst gerade jetzt diese Lähmung weg. Gerade jetzt löst sich diese Lähmung. Jesus, Jesus, lass uns mit einem letzten Lied Gott ehren.